Liebe Zuhörer unseres Radios, wir kommen an eine besonders spannende Stelle jetzt im Abendmahl, sei das Geheimnis des Verräters. Als Priester, wenn man jeden Tag die Heilige Messe feiert, bleibt man, zumindest mir geht es so, immer so an diesem Satz hängen. Natürlich bete ich dann weiter, aber irgendwie löst das in mir etwas aus, in der Nacht, in der Jesus verraten wurde. Man könnte auch sagen, es ist die Nacht der grenzenlosen Hingabe, die Nacht, in der er die Seinen bis zum Letzten liebte, Eistotelos, Johannes 13,1, aber das ist für immer auch die Nacht des Verrats. Einer derer, die mit ihm waren, hat die Hand gegen ihn erhoben. Der Papst schreibt, die Fußwaschungsperikope konfrontiert uns mit zwei unterschiedlichen Formen der Reaktion des Menschen auf diese Gabe, Judas und Petrus. Gleich nach der Rede vom Beispiel kommt Jesus auf den Fall des Judas zu sprechen. Johannes sagt uns darüber, dass Jesus im Innersten erschüttert wurde und bekräftigte, Amen, Amen, das sage ich euch, einer von euch wird mich verraten. Auslieferung, Situation der Auslieferung, das haben etliche von uns älteren Mitbürgern auch erlebt, als sie in der Gefangenschaft waren und die etwa die Russen oder wer auch immer über sie verfügt haben, völlig wie es ihnen willkürlich erschien. Situation der Auslieferung ist auch Situation einer Vergewaltigung etwa. Und genau in dieser Situation einer völligen Auslieferung an die Gegner, einer völligen Hilflosigkeit, in der andere an einem etwas tun, dem man nichts entgegensetzen kann, stößt Judas den Herrn hinein. Johannes spricht dreimal von der Erschütterung Jesu am Grab des Lazarus. Am Palmsonntag nach dem Wort vom gestorbenen Weizenkorn in einer Szene, die an die Ölbergstunde erinnert. Und schließlich hier. Es sind Augenblicke, in denen Jesus der Majestät des Todes begegnet und von der Macht der Finsternis berührt wird, mit der zu ringen und die zu überwinden sein Auftrag ist. Wir werden auf diese Erschütterung der Seele zurückkommen, wenn wir auf die Nacht am Ölberg zu sprechen kommen. Und das haben wir ja schon vor einiger Zeit getan. Zum Text selbst. Die Ankündigung des Verrats ruft begreiflicherweise unter den Jüngern Erregung und zugleich Neugierde hervor. Einer von den Jüngern lag an der Seite Jesu. Es war der, den Jesus liebte. Simon Petrus nickte ihm zu, er solle fragen, von wem Jesus spreche. Da lehnte sich dieser zurück an die Brust Jesu und fragte ihn, Herr, wer ist es? Jesus antwortete, der ist es, dem ich den berissenen Brot, den ich eintauche, geben werde. Zum Verständnis dieses Textes ist zunächst zu beachten, dass für das Paschamahl, das zu Tische liegen, vorgeschrieben war. Charles Barrett ist übrigens einer der bekanntesten Bibelausleger aus New York, erklärt den so zitierten Vers. Die Teilnehmer an einem Mahl lagen auf der linken Seite. Der linke Arm wurde dazu genommen, den Körper zu stützen, der rechte war frei zum Gebrauch. Der Jünger zur Rechten Jesu hatte so sein Haupt unmittelbar vor Jesus und man konnte deshalb entsprechend sagen, er lag an seiner Brust. Offensichtlich war er in der Lage, vertraulich mit Jesus zu sprechen, aber sein Platz war nicht der höchste Ehrenplatz, dieser war zur Linken des Gastgebers. Der Platz, den der Lieblingsjünger einnahm, war nichtsdestoweniger der Platz eines vertrauten Freundes. Barrett belegt das, indem er auf eine Schilderung bei Plinius eingeht. So wie die Antwort Jesu an dieser Stelle steht, ist sie völlig eindeutig. Aber der Evangelist lässt uns wissen, dass die Jünger dennoch nicht verstanden, wer gemeint war. So dürfen wir annehmen, dass Johannes aus der Rückschau der Antwort des Herrn eine Eindeutigkeit gegeben hat, die sie im Augenblick für die Anwesenden nicht hatte. Vers 18 führt uns auf die rechte Spur. Hier sagt Jesus, das Schriftwort muss sich erfüllen, einer, der mein Brot aß, hat mich verraten. Das ist die klassische Art, wie Jesus spricht. Mit Worten aus der Schrift deutet er auf sein Geschick hin und ordnet es so zugleich in die Logik Gottes, in die Logik der Heilsgeschichte ein. Im Nachhinein werden diese Worte völlig transparent. Es zeigt sich, dass die Schrift wirklich seinen Weg beschreibt. Aber im Augenblick bleibt es ein Rätsel. Zunächst geht daraus nur hervor, dass es einer der Tischgenossen ist, der Jesus verrät. Es zeigt sich, dass der Herr bis zum Ende und bis in die Einzelheiten hinein das Leidensgeschick des Frommen durchstehen muss, das vor allem in den Psalmen in vielfältigster Weise erscheint. Jesus muss das nicht verstehen, die Treulosigkeit bis in den innersten Freundeskreis hinein erfahren und so die Schrift erfüllen. Er verweist auf sich als das wahre Subjekt der Psalmen, als der David, von dem sie kommen und durch den sie Sinn gewinnen. Und deshalb macht es ja auch Sinn, das Stundengebet der Kirche ganz auf Christus hin zu lesen. Wenn Sie mal das zusammenstellen würden, wie oft der Herr die Psalmen zitiert, dann wären wir erstaunt, etwa während der ganzen Passion hindurch. Seine Worte am Kreuzen, alles, nahezu alles Psalmen-Zitate. Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist etwa. Johannes hatte dem von Jesus als Prophetie über seinen eigenen Weg aufgegriffenen Psalmwort dadurch eine neue Dimension hinzugefügt, und damit wird es jetzt richtig interessant, dass er an der Stelle des von der griechischen Bibel gebrauchten Ausdrucks für Essen das Wort Trogein wählt. Und zwar ist das genau, und da merken Sie, wie wichtig es ist, einfach schon auf den Originaltext hinzuschauen, ist das genau das Wort, mit dem Jesus in seiner großen Brotrede, das ist bei Johannes 6 überliefert, das Essen seines Fleisches und Blutes, also den Empfang des eucharistischen Sakramentes, bezeichnet hatte. Verstehen Sie jetzt, was damit jetzt gemeint ist? Das ist jetzt nicht einfach nur so eine theologische Spielerei. Das Psalmwort wirft seinen Schatten voraus in die Eucharistie feiernde Kirche seiner Zeit wie der aller Zeiten. Und das heißt konkret, mit dem Verrat des Judas ist das Erleiden des Treuebruchs nicht zu Ende gegangen. Auch mein Freund, der mich vertraute, der mein Brot aß, hat mich hintergangen. Psalm 41, 10. Dann schreibt der Papst die folgenden schweren Worte: Der Bruch der Freundschaft reicht in die Kommunion, Gemeinschaft der Kirche hinein, wo immer wieder Menschen sein Brot nehmen und ihn verraten. Also es geht um, so bitter das ist, um eine, möchte ich fast sagen, grundsätzliche Struktur der Kirche, dadurch, dass er genau das gleiche Wort wie bei Johannes 6, wo es ja ein ganzes Kapitel lang um die eucharistische Mahlgemeinschaft geht, verwendet. Das Leiden Jesu, der Kampf mit dem Tod, der Verrat, dauert bis ans Ende der Welt, hat der große Franzose Blaise Pascal von solchen Einsichten her geschrieben in seinen Gedanken, Pensées. Wir können auch umgekehrt sagen, den Verrat aller Zeiten, das Leid des Verratenseins aller Zeiten hat Jesus in dieser Stunde auf sich genommen und die Not der Geschichte bis auf ihren Grund durchgestanden. Es segne, heile und behüte Sie, dein mächtiger Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.